Wir sind zurück aus der Sommerpause und schauen uns deshalb die wichtigsten Nachrichten der letzten zwei Wochen an. Darunter die neue SL3P von Leica, spannende Gerüchte zu zwei neuen Sony-Kameras und Neuigkeiten zu Canon EOS R8 Mark II. Willkommen zurück bei Fotografics News. Na, wie habt ihr die erste Hitzewelle dieses Jahr überstanden? Ich war durch meinen Urlaub in Palermo ganz gut darauf vorbereitet, dass es hier in Deutschland so warm war. Allerdings ist mir mein externer Monitor überhitzt und dann irgendwie komplett abgerauscht. Heißt, ich sehe gerade überhaupt nicht, was ich hier mache. Also, wenn heute irgendwie was komisch aussieht in dieser Folge, entschuldigt das bitte. Hätte Canon-Monitore im Angebot, wüsste ich allerdings ganz genau, wo ich gucken muss. Denn Fotokoch veranstaltet heute und morgen, also am 3. und am 4. Juli, den Canon Day. An diesem könnt ihr gleich dreifach sparen, und zwar gibt es 10% auf Objektive sowie einen Gratis-Akku beim Kauf einer neuen Kamera dazu. Hinzu kommt bis zu 700 Euro Cashback und die Möglichkeit, Neukäufe über die 0% Finanzierung via PayPal abzustottern. Wollt ihr euch die Deals einmal anschauen, folgt einfach dem Link in der Podcast- und Videobeschreibung. Bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob ich folgenden Satz jemals in Fotografics News gesagt habe, aber fangen wir mal mit einer Bridge-Kamera an. Tatsächlich scheint Sony die RX10 V als neue, nicht ganz so Kompaktkamera mit fest verbautem Objektiv und gewaltigem Zoom vorstellen zu wollen. Nachdem es so um den 26. Juni herum erste Gerüchte zu einer Präsentation im Juli gab, sollte das Erscheinungsdatum dann einige Tage später feststehen. Am 9. Juli soll Sony die Nachfolgerin der nun schon 9 Jahre alten RX10 IV vorstellen. Zusammen mit den konkreteren Infos kam aber auch eine relativ ernüchternde Nachricht. Bei der RX10V soll es sich nämlich nur um ein sehr, sehr kleines Update handeln. Die einzigen Neuerungen der Kamera sollen die Unterstützung für den NP-FZ100 Akku sowie ein neuer Prozessor sein. Letzterer könnte zwar durchaus für höhere Geschwindigkeiten und einen besseren Autofokus sorgen, Aspekte wie die Bildqualität oder auch der Zoom-Bereich würden aber höchstwahrscheinlich größtenteils gleich bleiben. Das wäre durchaus enttäuschend für alle Fans der RX10-Serie, die nun 8 Jahre lang gewartet haben. Und auch aus dem Grund, dass Sony ja nach wie vor Marktführer bei Sensoren ist. Und so hätte man im letzten Jahrzehnt ja durchaus auch irgendwie einen leistungsstärkeren 1-Zoll-Sensor entwickeln können. Wie die RX10-5 am Ende aussieht, erfahren wir schon bald. Ich werde euch natürlich trotzdem darüber informieren. Springen wir von Sony zur Leica SL3P, die schon am 25. Juni präsentiert wurde, also schon so ein bisschen her. Eventuell habt ihr also schon mitbekommen, worum es genau geht. Ich halte mich also deshalb mal so ein bisschen kürzer. Naja, im Grunde genommen könnte ich auch einfach einen Teil aus einer älteren Fotografics News Folge rausschneiden und hier einfügen, denn die neue SL3P gleicht zu großen Teilen der Panasonic Lumix S1 R2. So bekommen wir einen 44,9 Megapixel starken, rückseitig belichteten CMOS-Sensor, bei dem nun auch Leica auf einen Tiefpassfilter verzichtet. Er schafft bis zu 14 Blendenstufen Dynamikumfang und nutzt 2 native ISO-Stufen. Via Multishot rechnet die Kamera auf Wunsch dann auch mehrere Aufnahmen zu Bildern mit 176,7 Megapixeln zusammen. Erfreulicherweise gleicht ein 5-Achsen-Bildstabilisator dabei bis zu 5 Blendenstufen aus. Das ist erstmal weniger als die 8 Stufen, die Panasonic für die S1 R2 nennt, was allerdings auch einfach an strengeren oder konservativeren Kontrollen bei Leica selbst liegen kann und technisch ist es im Grunde genommen das Gleiche. Für den Autofokus kommt dann ein Hybridsystem zum Einsatz, das eine Phasendetektion, eine Tiefenkarte für die Objekterkennung und eine Kontrastmessung zusammen kombiniert. So kommt die SL3P auf 819 Phasenmessfelder und liegt so über den 779 Feldern der SL3S. Dieser ist sie dann auch bei Videos überlegen, denn Leica übernimmt im Grunde genommen die Videoeigenschaften von Panasonic und liefert 8K mit bis zu 30 Bildern pro Sekunde, 8K Open Gate im 3:2 Format bei 24 Bildern pro Sekunde und 6K mit 60 Bildern pro Sekunde. Dabei muss Leica die Motiverkennung des Autofokus aber leider auf 30 Bilder pro Sekunde limitieren. Nimmt man also in den schnelleren 6K und 4K Modi auf, steht sie einem also nicht zur Verfügung. Die größten Unterschiede im Vergleich zu Panasonic gibt es dann beim Gehäuse und beim Preis. Ganz grundlegend verzichtet Leica auf das rote Leica-Logo auf der Vorderseite. Die SL3P besteht komplett aus Magnesium und Aluminium und ist bei einem Gewicht von 768 Gramm ohne Akku nach IP54 gegen Staub und Spritzwasser geschützt. Das 3,2 Zoll große Touchdisplay auf der Rückseite ist neigbar. Dafür gibt es ein 1,28 Zoll großes Topdisplay auf der Oberseite. Der elektronische Sucher löst mit 5,76 Millionen Bildpunkten auf. In Jonathans News gibt es noch einige weitere Informationen. Ich habe sie euch in den Shownotes verlinkt und wollte mich ja an dieser Stelle ein bisschen kurz halten, will aber trotzdem noch mal auf eine Sache eingehen. Denn die Leica SL3P ist laut Herstellerangaben Made in Germany. Laut dem FAQ der Seite madeingermany.de müssen dadurch diejenigen Schritte in Deutschland erfolgen, die das Produkt in seinen wesentlichen Eigenschaften prägen. Wer das nicht tut und sein Produkt trotzdem als in Deutschland hergestellt auszeichnet, handelt irreführend im Paragraph 5 des Gesetzes gegen unlauteren Wettbewerbs. Und das wird auch der Grund sein, warum die Leica SL3P zum Marktstart 5.990 Euro kostet. Zum Vergleich, die technisch sehr ähnliche S1 R2 von Panasonic kostet aktuell 2.411 Euro und die hat zumindest ein rotes Knöpfchen auf der Vorderseite. Verzeiht mir diesen kleinen Scherz am Ende der letzten News. Kein Scherz, Canon soll die R8 Mark II nun endlich Anfang September vorstellen. Falls ihr es nach all den Verschiebungen im Zeitplan vergessen habt, die R8 II könnte eine Retro-Variante der R8 werden. Wie sie im Endeffekt heißt und was sie technisch bringen wird, wissen wir aktuell noch nicht. Als wahrscheinlicher Zeitraum für eine Präsentation steht aktuell die Woche ab dem 7. September im Raum. Da der Tag in den USA und Kanada aber ein Feiertag ist, gehen wir eher davon aus, dass wir die R8 II um den 10. September herum sehen. Weitere Gerüchte gab es in Sonys Videosparte. Zu FX5 sind nämlich einige Informationen geleakt worden. Zunächst stand dabei ein neu entwickelter Sensor mit globalem Verschluss im Raum. Diesen setzt Sony ja bereits in der A9 III ein, die ich mir für ein Video hier auf YouTube einmal angeschaut habe. Für Videos hat ein Global Shutter den Vorteil, dass Rolling-Shutter-Effekte komplett wegfallen. Daher kommt er in vielen sehr, sehr teuren Cine-Kameras zum Einsatz. Dementsprechend hätte ich den in der FX5 wirklich interessant gefunden. Ende Juni widersprachen sich aber dann zwei Quellen in genau diesem Detail. Die eine sprach von einem globalen Verschluss, die andere von einer anderen Bauart, und zwar einem Stacked-Sensor mit 16 Megapixeln, der ebenfalls relativ wenig Rolling Shutter aufweisen könnte. Vergangene Woche ist dann noch ein geleaktes Bild hinzugekommen. Hier sehen wir eine Bedienung, die sich eher an professionelle Videokameras der Venice-Serie von Sony statt an den Kameras der Alpha-Serie orientiert. Wir sehen zum Beispiel eine False-Color-Taste und einen vergleichsweise großen Monitor. Die Menüstruktur sieht ebenfalls völlig anders aus als das, was wir von Sonys Systemkameras kennen. Und die Auflösung von 5K in 3:2 weist endlich mal auf Open Gate hin. Ein Auslesen der gesamten Sensorfläche hat Sony in neuen Kameras wie der A7 R6 ja bisher vermieden. Wäre ja wirklich interessant, wenn die FX5 das am Ende endlich mal bekommt. Darüber hinaus soll es dreifaches Basis-ISO geben, was für Sony ebenfalls ein Novum wäre. Hinzu kommt internes RAW-Recording im Format XOCN-LT, was wieder ein Heranrücken der FX-Serie an die Venice-Kameras bedeuten würde. Dementsprechend klingt es auch sinnvoll, dass Sony die FX5 wohl nicht als Nachfolgerin der FX3 sieht, sondern als völlig neues Modell. Genau sehen sollen wir sie dann wohl in der zweiten Juli-Hälfte. Ich bin irgendwie sehr gespannt. Schließen wir die Folge mal mit einer interessanten Idee von Godox ab. Eigentlich kennen wir den Hersteller ja für seine Blitzgeräte und Studiozubehör. Dementsprechend finde ich es ganz interessant, dass er sich jetzt zumindest so ein bisschen auf den Kameramarkt wagt. Und zwar hiermit. Die Godox C100 wiegt gerade mal 65 Gramm und nutzt ein transparentes Display mit einer Lichtdurchlässigkeit von über 50%. Auf dem sehen wir einen Kompositionsrahmen, Aufnahmeparameter und den Akkustand und können Motive so besonders natürlich rahmen. Aufnahmen sind dann digital in Seitenverhältnissen 16:9, 4:3, 3:2 und 1:1 möglich und werden auf MicroSD-Karten mit bis zu 128 GB gespeichert. Die C100 soll aber vor allem eine Doppelrolle als Belichtungsmesser einnehmen und den optimalen Belichtungswert für Analogfotos im zentralen Bildbereich ermitteln. Preislich ist die C100 in China für umgerechnet 25 Euro durchaus erschwinglich. Auf einen internationalen Preis warten wir noch. Oder vielleicht warten wir auch nicht darauf. Schreibt mir eure Meinung gerne mal in die Kommentare. Oh Mann, was ein Blindflug, diese Folge ohne Monitor. Falls die Aufnahme schon längst nicht mehr läuft, habt ihr mir hoffentlich in den Kommentaren Bescheid gesagt. Falls sie doch noch läuft, bedanke ich mich herzlichst fürs Zuschauen und würde sagen, auf Wiederhören und bis nächste Woche. Ciao.